ARD.
Im politischen Berlin ist Streit ja eigentlich der Normalzustand. Diese Woche war das anders. Plötzlich gab es Lob von fast allen Seiten. Und das passiert hier wirklich selten. Der Grund: Arbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD hat einen Bericht von einer Kommission vorgelegt, in der Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden über die Reform unseres Sozialsystems nachgedacht haben. Die haben sich überlegt, wie der Sozialstaat endlich einfacher werden könnte. Also weniger Anträge, weniger Bürokratie, mehr Überblick. Und während in Berlin quasi mal kurz Ruhe einkehrt, knallt es woanders umso lauter. In der AfD hat ein Treffen mit Martin Sellner für Stress gesorgt. Sellner ist ein österreichischer Rechtsextremist und das bekannteste Gesicht der identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Und trotzdem haben sich in den vergangenen Tagen AfD-Politiker mehrmals mit ihm getroffen. Und das fliegt der AfD gerade richtig um die Ohren. Und damit herzlich willkommen zu Berlin Code, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und ich habe mir natürlich Verstärkung besorgt. Bianca Schwarz ist dabei und kennt sich bestens mit der AfD aus. Und Kilian Pfeffer ist auch bei mir. Er berichtet hier im Hauptstadtstudio ebenfalls vor allem über die AfD und das Digitalministerium und wird uns gleich erklären, ob das Sozialsystem in Deutschland bald wirklich einfacher für uns wird. Hallo ihr beiden.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
Ja, es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Reformplan, der wirklich Hoffnung macht. Wenn das kommt, was diese Kommission da vorschlägt, dann könnte der Sozialstaat endlich so funktionieren, wie wir ihn uns wünschen. Also einfacher, schneller, weniger Stress. Das verspricht zumindest Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas.
Der Sozialstaat soll für die Bürgerinnen und Bürger einfacher werden und vor allen Dingen in der Verwaltung effizienter. Alle Leistungen sollen perspektivisch über ein Sozialportal zugänglich sein. Dort können dann Informationen eingeholt, Anträge gestellt und Bescheide abgerufen werden.
Also Schluss mit dem Hin und Her zwischen den Behörden. Eine Internetseite, auf der man alles beantragen kann, was man braucht. Kilian, jetzt mal ganz im Ernst. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Erklär mal kurz, was sind die wichtigsten Vorschläge dieser Kommission?
Ja, also wenn man in Überschriften denkt, dann kann man wahrscheinlich sagen, er soll einfacher, gerechter, digitaler werden oder in eigenen Worten. Es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Hilfen, die du vom Staat beantragen, in Anspruch nehmen kannst. Das ist total unübersichtlich, wer eigentlich zuständig ist, auch warum. Es ist kompliziert, das zu beantragen. Oft ist das digital auch gar nicht möglich, sondern immer per Papier. Und das soll anders werden. Ich würde sagen, es soll dich einfach als Bürgerinnen und Bürger weniger stressen, wenn du staatliche Leistungen beantragst. Und das alles ist ja auch für den Staat mit einem gewaltigen Aufwand verbunden, auch für viele überlastete Beamten. Und die Hoffnung ist einfach, dass es für alle einfacher wird, also eine groß angelegte Modernisierungsinitiative.
Juhu, endlich.
Ja.
Also lass mal runterbrechen. Fangen wir mal beim Kindergeld an. Das soll jetzt automatisch kommen. Heißt, Eltern müssen nicht mehr selbst aktiv werden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau, das ist die Idee, dass das Kindergeld nach der Geburt also direkt und automatisch ausbezahlt wird. Das heißt, du musst nicht mehr zur Familienkasse gehen, du musst nicht nochmal extra einen Antrag stellen, wenn du ein Kind bekommen hast, weil dir die Leistung ja sozusagen ohnehin zusteht.
Okay, und wie sieht das dann aus? Dann haben wir nur noch 2 Behörden statt 4. Also ist das wirklich so angedacht? Kriegt man das hin?
Das ist so angedacht und das passt natürlich zur Idee, dass man nicht unbedingt noch mehr Behörden braucht, um die Arbeit in den Griff zu bekommen, sondern dass es manchmal eben auch mit einer klugen Bündelung funktionieren kann. Also Bürokratieabbau statt weiteren Aufbau, das ist ja sowas, was sich diese Regierung sowieso vorgenommen hat. Und hier bedeutet das eben konkret, künftig soll es nur noch 2 Behörden geben. Eine für die, die arbeiten können, die Erwerbsfähigen, und eine für die, die nicht arbeiten, die nicht Erwerbsfähigen.
Genau, und da soll sich ja auch was ändern beim Bürgergeld. Wer mehr arbeitet, darf mehr behalten. Das ist neu, oder?
Das ist neu, weil es sozusagen eine Umkehr des bisherigen Prinzips ist. Also bisher ist es ja so, viele sind zögerlich, eine Arbeit aufzunehmen, wenn sie Leistungen bekommen, also Bürgergeld, Wohngeld oder Kinderzuschlag. Denn wenn sie dann zu viel dazu verdienen, dann wird ihnen das bei den Sozialleistungen wieder abgezogen. Das ist dann sozusagen ein Nullsummenspiel. Und jetzt ist die Idee, dass Menschen, die Hilfe beziehen, künftig bis zu 50 Euro behalten dürfen und dann auch noch prozentual etwas von jedem Euro darüber hinaus, den sie verdienen. Das nennt sich dann Erwerbsanreize stärken. Wie das genau aussieht, ist noch unklar. Das muss noch von der Politik konkreter ausgearbeitet werden. Aber das ist die Idee.
Aber die Begrifflichkeiten, die bleiben kompliziert, höre ich da schon raus. Aber
Erwerbsanreize, ja.
Das soll ja nicht zu einfach werden. Aber so insgesamt, was ändert sich dadurch tatsächlich durch diese Reform, die angedacht ist?
Also ich finde erstmal interessant, worüber ich gerade geredet habe, also dieses zusätzlich Geld verdienen dürfen. Dahinter ist ja die Idee, du sollst nicht ausgebremst werden, sondern wenn du arbeiten willst, dann sollst du dafür auch belohnt werden, weil damit dann die Hoffnung ist, dass die Menschen so wieder an den Arbeitsmarkt rangeführt werden. Ich finde, das ist eine interessante Idee, weil es eben wirklich ein anderer Ansatz ist. Hat man bisher so noch nicht versucht. Und insgesamt versucht man es einfach mit Verschlackung, mit Modernisierung, mit einem Update des Staates, mit Bündelung. Es soll einfach effizienter werden. Man könnte, glaube ich, auch sagen, der Sozialstaat in Deutschland soll einfach mal im Jahr 2026 ankommen.
Was ja wirklich auch auffällt, das habe ich auch eingangs erwähnt, ist, dass sich für einen Moment scheint es so, dass sich fast alle einig sind. Also es gibt kaum Streit, es gibt kaum Gegenwehr. Kann man sagen, die schwarz-rote Regierung hat verstanden, dass sie weniger streiten und mehr liefern muss?
Naja, ich glaube, grundsätzlich hast du da ja zwei super unterschiedliche Parteien, dass die sich zu Tode diskutieren mitunter. Ne, das gehört, glaube ich, einfach zum politischen Game dazu. Aber was an der Stelle natürlich auffällig ist, ist, wie stark sich die SPD durchgesetzt hat. Weil wir haben ja mit Friedrich Merz einen Bundeskanzler, der ja schon immer mal wieder piekst, ne, in Richtung Bürgergeldempfänger beispielsweise. Und der gesagt hat, da müssten die Leistungen runtergehen. Und jetzt kam eben von Bärbel Baas ein Konzept, das darauf abzielt, dass man eben keine Leistungskürzungen hat, sondern dass man bürokratisch umbaut, ne? Wie Kilian das gerade noch mal erklärt hat. Und das funktioniert halt ohne, dass am Ende jemand einen Euro weniger bekommen soll, im Idealfall, wenn das jetzt so umgesetzt wird. Das ist auch noch mal das große Ding. Und darauf konnte man sich einigen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz entscheidender Punkt, dass man jetzt hier gesagt hat, okay, wir versuchen es vielleicht jetzt gerade mal nicht so krass parteipolitisch und klientelpolitisch, sondern wir gucken mal aufs große Ganze.
Friedrich Merz hat die Vorschläge ja auch explizit gelobt. Mhm. Das war, glaube ich, auch ein wichtiges Signal, dass man quasi hier wirklich mal vorankommen muss. Also ich denke, im Prinzip hat diese Regierungskoalition schon verstanden, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn sie weniger streitet und mehr liefern muss. Aber ja, die Frage ist natürlich immer, wie lange hält es dann an oder hält es nur bis zum nächsten möglichen Streitpunkt.
Und was kommt tatsächlich am Ende von diesen Vorschlägen auch durch?
Ja, das besprechen wir gleich, weil es wäre ja zu schön, wenn die große Überschrift lauten würde Harmonie. Denn es gibt einen kleinen Piesacker, den gibt es ja. Es ist die junge Union, die bremst schon wieder. Was stört die?
Ja, die hat den Eindruck, dass die SPD bei der Reform bremst. Also Johannes Winkel, der Vorsitzende der Jungen Union, findet die Vorschläge eigentlich unzureichend. Er sagt, die Kommission will ja den Umfang des Sozialstaats eigentlich nicht beschränken. Das sei doch eigentlich noch gar keine Reform. Aber immerhin hat auch er gesagt, das sei ja ein erster Schritt. Also ich würde sagen, vorsichtige Signale der Zustimmung, aber natürlich kann da die junge Union auch nicht aus ihrer Haut. Und ich finde ganz spannend, wie sich Friedrich Merz hier positioniert hat. Denn wenn man bei diesem Ton genau hinhört, dann kritisiert er eigentlich die, die kritisieren.
Diese Kommission hatte nicht den Auftrag, die Einschränkung oder Begrenzung von Sozialleistungen vorzuschlagen, sondern sie hatte einen Strukturauftrag, nämlich den Auftrag zu klären, können wir die gesamten Verwaltungsstrukturen im Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland deutlich vereinfachen und verschlanken. Und diesem Auftrag ist sie, wie ich finde, in beeindruckender Weise nachgekommen. Das Ergebnis ist für mich besser, als ich es erwartet habe.
Ja, also der Kanzler ist dafür und er lobt die Kommission.
Du sagst es, es klingt super, aber wann würde ich das jetzt merken? Wann kommen die ersten spürbaren Änderungen? Weil noch sind es ja nur Vorschläge, es ist kein Gesetz, kein Beschluss. Oder landet das am Ende irgendwo in der Schublade?
Also Bärbel Baas hat einen Zeitrahmen gesetzt, dass die ersten Sachen bis Ende 27, ne, also Ende nächsten Jahres, umgesetzt sein sollen. Aber der Prozess bis dahin ist jetzt wieder ein trockener. Also diese Kommission hat ja insgesamt 26 Punkte vorgeschlagen. Und jetzt kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie eine Debattengrundlage jetzt für das Kabinett und den Bundestag. Das heißt, da wird dann jetzt nochmal diskutiert werden müssen, welche von diesen 26 Vorschlägen setzt man denn um, nimmt man alle und vor allem, welche Gesetzesänderungen werden denn da notwendig? notwendig oder vielleicht brauchst du auch ein, zwei neue Gesetze, die du auf den Weg bringen musst. Und das muss halt erst passieren und das wird auch noch ein paar Monate dauern. Also ich denke, Bärbel Baas mit dieser Zeitanschätzung Ende nächsten Jahres die ersten Sachen. Sie hat gesagt, einige Dinge werden erst umgesetzt sein nach dem Ende dieser Legislatur, ne? Also nach der nächsten Bundestagswahl, wenn du so möchtest. Dauert noch ein bisschen.
Okay, das klingt schon wieder nicht so super. Aber immerhin, also die Sozialstaatskommission ist ja die erste Kommission, die jetzt geliefert hat und einige stehen noch aus. Was kommt da noch?
Also eine besonders wichtige Kommission, die es auch gibt und auf deren Ergebnisse sozusagen sehr gespannt gewartet wird, ist die Kommission zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine sehr, sehr wichtige Reform angesichts gewaltig steigender Kosten und Beiträge. Bis März sollen da erste Vorschläge vorliegen. Bis Ende des Jahres dann Vorschläge für eine ganze Reform. Aber das ist wirklich sehr dringlich. Dann gibt es noch eine Kommission zur Reform der Schuldenbremse. Da hören wir gerade aktuell, dass es da gar nicht so gut vorangeht. Aber auf der anderen Seite sind das auch immer nur Wasserstandsmeldungen. Also am Ende ist wichtig, was am Ende dasteht.
Ja, deswegen vielleicht zum Abschluss in diesem Themenkomplex. War das jetzt nur ein Ausrutscher oder glaubt ihr, das ist der Start in einen neuen, konstruktiven Politikstil?
Naja, ich glaube, das kann man dem Land und der Koalition eigentlich nur wünschen, denn wir sehen ja eigentlich immer, wie der Fallout, der Niederschlag nach jedem dieser öffentlichen Streits so sind. Die sind immer gewaltig und die erschüttern dann das Vertrauen in die Regierung weiter. Ob es so kommt, ich will mich da nicht wirklich festlegen. Ich habe aber schon Zweifel. Wie siehst du es, Bianca?
Naja, ich bin ja grundsätzlich optimistisch. Ne? Ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn jetzt vielleicht auch mal im großen Stil bemerkt wird, dass Kritik abnimmt, das Vertrauen zunimmt, wenn sich mal zwei Parteien hinsetzen und auch ein Kanzler, ne? Wir haben ihn ja gerade gehört, sagt, nee, das ist aber richtig so und wir machen das jetzt so, dass dann vielleicht auch so ein bisschen Positivismus in diese Bundesregierung einzieht. Ja? Aber ich bin verhalten optimistisch.
Die große Frage bei der AfD ist ja immer, ist die Partei als Ganzes rechtsextrem oder nicht? Der Parteivorstand versucht natürlich immer ein Bild abzugeben, dass die Partei nicht extremistisch ist. Aber gerade diese Woche zeigt, das ist offenbar leichter gesagt als getan. Denn plötzlich geht es darum, wer lädt hier eigentlich wen ein? Und das führt zur Frage, haben Alice Weidel und Tino Chrupalla die Partei noch im Griff? Und wer jetzt denkt, was redet die da? Was, um Gottes Willen? Bianca, du kennst dich aus. Erklär mal kurz, was steckt dahinter?
Also es geht um eine Einladung, die AfD in dieser Woche wirklich sehr beschäftigt hat. Es gibt eine Abgeordnete, eine Landtagsabgeordnete im Brandenburgischen Landtag. Sie heißt Lena Kutry. Und sie hat über Social Media eingeladen, also ganz normale Menschen eingeladen zu einer Diskussionsveranstaltung mit Martin Sellner. Martin Sellner ist ein Rechtsextremist und er ist derjenige, der die als rechtsextrem eingestufte identitäre Bewegung groß und den Begriff Remigration bekannt gemacht hat. Und es gibt für die AfD einige wahnsinnig gute Gründe, einen gesunden Abstand zu halten zu Martin Sellner und seinem Remigrationskonzept. Da kommen wir gleich dazu. Aber das war der Grund, als plötzlich eine AfD-Landtagsabgeordnete eingeladen hat zu so einer Veranstaltung, die AfD-Spitze, also Alice Weidel und Tino Chrupalla, interveniert haben, sie darum gebeten haben, diese Veranstaltung abzusagen. Das hat Lena Kutry gemacht. Allerdings, im selben Moment hat Martin Sellner eingeladen zur selben Veranstaltung, am selben Tag, zur selben Uhrzeit, zum selben Thema. Und er hat stattdessen Lena Kutry eingeladen. Und die hat auch zugesagt und die ist gekommen. Das heißt, diese Veranstaltung hat stattgefunden. Und die Gretchenfrage ist, war das jetzt eine AfD-Veranstaltung oder nicht? Und wer hat da eigentlich wen eingeladen?
Also, okay.
Das ist immer noch verwirrend,
also,
oder?
Also, genau. Aber das ist ja, also es hat ein bisschen was von Kindergeburtstag, ne? Wir haben die nicht eingeladen, sondern die haben uns eingeladen und dann ist es okay. Sagen wir mal so, was ist das große Problem an dieser Einladung und warum wird es so kompliziert gemacht?
Naja, also man muss natürlich gucken, was ist eigentlich diese identitäre Bewegung? Bianca hat es gerade schon gesagt, die ist als rechtsextremistisch eingestuft vom Verfassungsschutz und die steht auch auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Es gibt so eine Liste von verschiedenen Organisationen, Da stehen sehr viele extremistische Organisationen drauf. Und bei denen sagt die AfD, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Das ist gewissermaßen eine Brandmauer von der AfD zu anderen. Und da steht auch eben die identitäre Bewegung drauf. Und deswegen offiziell will man mit dieser Organisation nicht zusammenarbeiten. Und in dieser Situation ist es jetzt so, dass natürlich wegen dieser merkwürdigen Situation, die Bianca gerade geschildert hat, alle natürlich sagen, wie kann das denn sein, dass ihr mit der identitären Bewegung oder mit Martin Sellner von der IB redet. Und da sagen jetzt manche, naja, sie steht zwar auf der Unvereinbarkeitsliste, aber es ist ja keine Unberührbarkeitsliste. Wir werden doch mit denen nochmal sprechen dürfen. Wir werden doch mal mit dem politischen Vorfeld irgendwie reden dürfen. Das haben wir doch schließlich auch unseren Wählern versprochen. Und das ist jetzt diese merkwürdige Situation, die entstanden ist.
Was sind denn die Unterschiede der Remigrationskonzepte?
Also bei Remigration geht es ja grundsätzlich darum, Menschen abzuschieben. Und die Unterschiede, da geht es um die Frage, wer genau wird denn abgeschoben? Die AfD hat ein Remigrationskonzept, da geht es um Ausländer und es geht in der zweiten Stufe um Menschen mit Migrationshintergrund. Bei Martin Sellner sieht das ganz anders aus, da geht es auch erstmal um Ausländer, um Menschen mit Migrationshintergrund, aber er hat eine dritte Stufe, die AfD nicht hat. Und da geht es um Deutsche, die sich aus der Sicht von Martin Sellner nicht genug angepasst haben an eine Leitkultur, so nennt er das, die er selbst dann aber auch definiert. Das heißt, es geht wirklich um die Frage, sind damit Menschen gemeint, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, aber deutsche Staatsbürger sind? Sind damit Menschen gemeint, die sich als links definieren würden, aber deutsche Staatsbürger sind? So, deutsche Staatsbürger kannst du nicht abschieben. In dieser dritten Stufe von Martin Sellner geht es darum, diese Menschen, die aus seiner Sicht nicht genug angepasst sind an seine deutsche Leitkultur, dass man entweder Anreize setzt oder auf sie so viel Druck ausübt, bis sie das Land freiwillig verlassen. Und dieser Punkt ist verfassungsfeindlich. Das gibt es in einer Urteilsschrift vom Bundesverwaltungsgericht. Diese dritte Stufe, wo es um deutsche Staatsbürger geht, die widerspricht schlicht dem Grundgesetz. Und aus genau diesem Grund hat die AfD diesen Part auch nicht in ihrem Remigrationskonzept drin.
So, und jetzt springen wir nochmal zurück zu diesem ominösen Treffen. Du lädst mich nicht ein, aber ich lade dich ein. Was war das für eine Veranstaltung? Wo hat das stattgefunden? Und wie bist du dahin gekommen? Du warst ja mit dabei.
Genau, ich bin da hingefahren. Das war ja wirklich so, dass erst Lena Couture, danach Martin Sellner via Social Media eingeladen haben. Das heißt, du konntest da eine Mail hinschicken, konntest sagen, ah ja, das interessiert mich, möchte ich gerne hin. Das habe ich gemacht. Und dann kam so ein paar Tage vorher eine Mail von Lena Couture zurück und die hat gesagt, naja, aber sehr gerne. Ich habe mich da auch offiziell als Journalistin übrigens angemeldet, nicht undercover.
Ja, mich wundert das, weil du bist ja eigentlich also von der Lügenpresse und die haben dich trotzdem eingeladen.
Das ist ganz interessant, wenn ich da vielleicht kurz mal reingehen darf. Denn wenn man sich jetzt so anschaut, was ist die Strategie hinter solchen Einladungen, dann ist es natürlich so, und wenn man bei jemandem wie Götz Kubitschek, der sowas wie der Vordenker der neuen Rechten ist, das nachliest, dann sagt er ganz explizit, das müssen wir machen. Martin Sellner ist es gelungen, geradezu triumphierend formuliert er das in seinem Tagebuch, das man online nachlesen kann. Martin Sellner ist es gelungen, so und so viele Journalisten hinzulocken. Und dahinter steht natürlich die Idee, du willst ja deine Ideen in die Öffentlichkeit bringen. Du willst ja eigentlich die Grenzen des Sagbaren erweitern. Du willst immer sticheln, du willst es immer provozieren. Und das funktioniert natürlich nur, wenn du einen gewissen Medienauflauf hast, wenn darüber berichtet wird. Und das ist, glaube ich, auch hinter dieser Veranstaltung genau die zentrale Idee gewesen.
So, und ich habe gelesen, das fand in einem leerstehenden Autohaus statt. Das klingt ja schon mal sehr einladend. Aber waren da viele Leute? Und wie muss ich mir so eine Veranstaltung vorstellen? Wie ist da der Tonfall?
Ja, das stimmt, was du sagst. Es war im Spreewald, hat diese Veranstaltung stattgefunden. Die Adresse habe ich 24 Stunden vorher bekommen, weil man eben auch vermeiden wollte, dass die Adresse weitergegeben wird und da dann große Demonstrationen zum Beispiel stattfinden. Es gab eine kleine Demonstration trotz allem. Und dann waren wir da im Spreewald an so einem wunderbaren idyllischen Ensemble hinter einer Autobahnabfahrt an so einem Kreisel mit einer Tanke, einem Supermarkt, so einem vergessenen Erdbeerhäuschen, weißt du, wo im Frühling die Erdbeeren verkauft werden und eben einem nicht mehr genutzten, leerstehenden Autohaus. Ungeheizt, by the way.
Das war wirklich richtig kalt.
Also, hattest du eigentlich eine Decke dabei?
Habe ich mir sehr gewünscht, nachdem ich da angekommen bin.
Okay. Und dann sitzen da wie viele Journalisten?
Ja, als ich da hingefahren bin, war ich natürlich unsicher, ne? Wie viele Medienvertreter sind da? Und ich war extrem überrascht, als ich angekommen bin. Es war eine Pressekonferenz vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung angekündigt. Da waren schätzungsweise 40 Medienvertreter, was absurd ist. Ja? Also das ist natürlich eine ganze Menge. Mhm. Das heißt, da sind noch sehr viel mehr als nur ich auf die Idee gekommen, da mal eine Mail hinzuschicken. Und zur Veranstaltung, die hat dann eine Stunde später begonnen, zu der eigentlichen Veranstaltung, würde ich sagen, kamen noch mal ungefähr 100 Menschen dazu. Die waren eher männlich, eher ein bisschen älter, aber vom Altersspektrum würde ich schon sagen, so ab 20 bis ungefähr 70 war alles vorhanden.
Und das also eher wahrscheinlich aus dem AfD. Kosmos. Also eher.
Nee, das würde ich nicht sagen, weil also da müssen wir stark unterscheiden, in welchen Bubbles sind wir da. Ne?
Okay.
Also, das war eine Veranstaltung eines Martin Sellner, dem die AfD zu weich ist. Das Publikum da ist wesentlich rechtsextremer, würde ich jetzt sagen, aus meiner Beobachtung, als die AfD es ist. Ne? Und das habe ich, also ne, kannst du zum Beispiel daran festmachen. Die Veranstaltung ist so abgelaufen, es gab eine Stunde Podiumsdiskussion zwischen Lena Couture und Martin Sellner und danach gab es nochmal eine Stunde Publikumsfragen. Mhm. Die Politikerin Couture stand da wesentlich stärker in der Kritik als der Rechtsextremist Martin Sellner.
Und inwiefern?
Also sie wurde stärker kritisiert. Es gab zum Beispiel an einer Stelle, wurde das Publikum gefragt. Es ging um diese Remigrationskonzepte, um die Unterschiedlichkeit der beiden. Und da wurde das Publikum gefragt, wer ist denn der Meinung, dass wenn die AfD regieren würde in der Zukunft, sie das Remigrationskonzept von Martin Sellner umsetzen würde. Circa 100 Leute im Raum, noch keine 10 Hände sind hochgegangen. Mhm. Das heißt, wir waren eher in einer Bubble, wo der AfD nicht viel zugetraut wird, wo das, was die möchte, noch zu weich ist.
Krass.
Natürlich waren da aber, ich habe so ein bisschen mit ein paar Leuten gesprochen, also es gab vor der Veranstaltung eine Ansage, dass man mit der Lügenpresse und den Mainstream-Medien doch nicht sprechen möge, die würden einem eh die Worte im Mund rumdrehen. Ein paar haben trotzdem mit mir gesprochen. Da waren ein paar dabei, die sind AfD-Mitglieder gewesen und manche wollten sich einfach nur Martin Sellner angucken.
Okay, und es ging hauptsächlich um dieses Remigrationskonzept oder was wurde da noch besprochen?
Es ging hauptsächlich um das Remigrationskonzept. Ne? Also Lena Couture hat nach dieser Intervention von Alice Weidel und Tino Chrupalla sehr, sehr klar gemacht und immer wieder betont, dass sie da ist, um das AfD-Remigrationskonzept zu vertreten. Ne? Martin Sellner entsprechend das andere. Und dann ging es auch in der Debatte um die Unterschiedlichkeiten.
Und trotzdem, also du hast gerade gesagt, Lena Couture war für die Leute da zu weich. Die AfD hat ihr gesagt, bitte geh da nicht hin. Wie stand die da? Was hat die da von sich gegeben?
Sie hat zwar immer wieder betont, dass sie das AfD-Konzept vertritt. Sie hat aber auch gesagt, dass Martin Sellner ein Vordenker für die Partei sein könne. Dass es auch die Aufgabe eines Vordenkers ist, über Grenzen hinwegzugehen. Und dass die AfD ihr Konzept noch nicht zu Ende geschrieben habe. Dass man das fortschreiben könne, dass man das anpassen könne. Also sie hat da eine Tür sehr weit aufgemacht, trotz dieser Intervention ein paar Tage vorher von Weidel und Chrupalla. Sie hat über das Abstimmungsprinzip gesprochen und es sehr klar verteidigt. Ne? Also da geht es um die Frage, wer ist denn deutsch? Ist man deutsch, wenn man in Deutschland geboren ist? Ist man deutsch, wenn man in Deutschland eingebürgert wird, nachdem man eben ne, Prüfung bestanden hat und so weiter? Oder ist man nur deutsch, wenn man über was weiß ich wie viele Generationen nachweisen kann, dass alle deine Vorfahren deutsch sind? Das ist das Abstammungsprinzip. Das hat sie sehr klar vertreten. Das ist was, was schon, wenn man in einer Partei wie der AfD arbeitet, die beobachtet wird vom Verfassungsschutz, eigentlich über der Grenze des Sagbaren hinaus ist. Sie hat gesagt, ich bin Rassist. Nicht
hat
Rassistin übrigens, sondern
Aha.
Rassist. Ja.
Da wird nicht gegendert.
Da wird nicht gegendert, nein. Sie hat gesagt, sie spricht die Unterschiedlichkeiten von Menschen an, die eben unterschiedlich sind. Und wenn das Rassismus ist, dann ist sie Rassist. Sie hat gesagt, man sollte ein paar Jahre in Deutschland einen Einbürgerungsstopp haben und dann so eine Bestenauslese vornehmen, wo dann in ganz Deutschland oder in ganz Brandenburg nur 10 Menschen nach 5 Jahren nochmal eingebürgert werden. Und das ist dann die Crème de la Crème. Sie hat gesagt, 60 Millionen Deutsche reichen auch. 60 Millionen Deutsche, dahin kommst du, wenn du alle Deutschen mit Migrationshintergrund abziehst. Das sind ungefähr 20 Millionen. Wir haben ungefähr ein bisschen mehr als 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Das heißt, auch deswegen war das eine absolut kritische Aussage.
Das muss man erstmal sacken lassen, aber das macht auch irgendwie klar, warum die Parteispitze, also die AfD-Parteispitze in Berlin, diese Veranstaltung unbedingt verhindern wollte, oder? Weil So haben sich ja Alice Weidel und Tino Chrupalla noch nicht geäußert.
Es gibt immer mal wieder Einzelne aus der AfD, die sich so äußern. Ne? Aber wir hatten ja anfangs drüber gesprochen. Es geht ja immer wieder um diese große Frage, ist die AfD auf Bundesebene gesichert rechtsextrem? Und da müssen wir jetzt gerade noch mal kurz vorbeikommen, um zu erklären, warum das für Tino Chrupalla und Alice Weidel so ein großes Problem ist. Weil diese Einstufung gesichert rechtsextrem, sollte die kommen auf Bundesebene, hat das für die AfD massive Konsequenzen. Das hat nichts zu tun mit einem Parteiverbotsverfahren. Ne? Also das sind völlig unterschiedliche Fragestellungen. Also auch wenn die AfD auf Bundesebene gesichert rechtsextrem wäre, wäre sie immer noch im Bundestag. Niemand würde sein Mandat verlieren. Ne? Das ist erstmal in Ordnung. Aber was würde dann im parlamentarischen Alltag passieren? Also höchstwahrscheinlich würde man AfD-Abgeordnete dann ausschließen aus sensiblen Ausschüssen, wo sensible Informationen geteilt werden.
Das auch wenn das natürlich ja schon heute sehr weit passiert. Ne?
Zu großen Teilen passiert das schon. Es ist für die AfD schwierig, in bestimmte Ausschüsse reinzukommen. Zum Beispiel der Ausschuss, der die Geheimdienste kontrolliert, da kommen sie nicht rein. Aber sie würden dann vielleicht auch aus dem Verteidigungsausschuss rausfliegen. Da sind sie gerade noch drin oder aus dem Innenausschuss. Mhm. Sie könnten den Zugang verlieren zu vertraulichen Informationen, also ne, ihre Sicherheitsfreigabe verlieren. Und es hätte auch Konsequenzen für AfD-Mitglieder, die im öffentlichen Dienst sind. Weil sobald du im öffentlichen Dienst arbeitest, also zum Beispiel als Lehrer, als Polizist, als Richter, dann bist du verpflichtet, dich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ne, also zu unserem Grundgesetz und zu unserem Demokratieverständnis klar zu bekennen. Und die reine Mitgliedschaft in einer rechtsextremen, bestätigt gesichert rechtsextremen Partei könnte in Zweifel ziehen, dass du dich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung tatsächlich bekennst. Das ist kein Automatismus. Ne? Also es wäre nicht so, dass mit dieser Einstufung am nächsten Tag alle Lehrer, die Mitglied der AfD sind, eine Kündigung bekommen. Das wird nicht passieren. Das wären immer Einzelfallprüfungen. Aber das ist das große Risiko, dass die AfD eingeht und dass Tino Chrupalla und Alice Weidel natürlich umtreibt, weswegen sie ihre Partei dazu anhalten, da nicht so in die Vollen zu gehen.
Also würdest du sagen, das Gedankengut ist überall eigentlich schon da und man versucht es irgendwie noch zu tarnen?
Na, ich glaube, man tut auch der Spitze, dem Bundesvorstand, den Oberen in der AfD nicht unrecht, wenn man sagt, die denken in erster Linie immer darüber nach, inwiefern würde uns das irgendwie in Schwierigkeiten bringen. Also diese Distanzierungen, die sind häufig taktischer Natur. Inwieweit jeder Einzelne das so denkt oder inwieweit der eine oder andere sagt, das geht uns jetzt wirklich zu weit, das ist, glaube ich, auch schon, da gibt es ein großes Spektrum, eine große Bandbreite. Aber diese Distanzierungen, die sind ganz häufig erstmal taktischer Natur.
Bianca, ich kann mir aber vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer sich fragen, warum gehst du überhaupt zu so einem Treffen hin?
Das ist eine wahnsinnig gute Frage und ich finde die auch nicht einfach zu beantworten. Mein Job ist es aktuell als Journalistin über die AfD zu berichten und die AfD ist nun mal an vielen Stellen sehr eng verdrahtet mit einem Vorfeld, einem rechten Vorfeld, einem teilweise rechtsextremen Vorfeld. Das heißt, für mich so ein bisschen, wenn ich wirklich diese Partei begreifen und dann auch wieder in meiner Berichterstattung gut und sauber abbilden möchte, dann muss ich mir immer wieder auch solche Veranstaltungen anschauen. Das gehört schlicht zu meinem Job dazu. Die Kehrseite ist natürlich, dass ich dann auch immer wieder Aufmerksamkeit auf solche Veranstaltungen lenke. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz generell so ein journalistisches Dilemma, in dem man steckt, wenn man eben mit extremeren Parteien zu tun hat. Das betrifft ja vielleicht auch gar nicht ausschließlich die AfD.
Und dann gab es ja noch ein Treffen. Also jetzt waren wir ja einmal bei diesem Autohaus, wo man sagen kann, okay, das war mehr informell. Aber zwei Bundestagsabgeordnete der AfD suchten ja auch die Nähe des Rechtsextremisten Sellner. Das waren Stefan Möller und Robert Teske. Die sitzen für die AfD im Bundestag, kommen beide aus Thüringen, also aus dem Landesverband von Björn Höcke. Und nur 4 Tage nach der großen Debatte um Lena Cotret laden sie Martin Sellner ein. Und zwar nicht in ein ungeheiztes Autohaus, sondern diesmal direkt in den Thüringer Landtag. Warum machen die das?
Das ist eine verdammt gute Frage.
Vielen Dank.
Ja, also auch da musst du ja eigentlich sagen, von der Gewichtung her, das ist ja noch mal viel krasser. Du hast erst diese Landtagsabgeordnete, die in so ein ungeheiztes Autohaus geht, ne? Nicht mehr einlädt, sondern hingeht. Okay, die große Debatte darum, mediale Diskussion, alles gelaufen. Und nur 4 Tage später Bundestagsabgeordnete, also eine Stufe höher, in den Thüringer Landtag. Das hat natürlich nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Ich habe Stefan Möller am Tag nach diesem Treffen darauf angesprochen und habe ihn auch gefragt, was sagt das denn aus über die Durchsetzungskraft von Alice Weidel und Tino Chrupalla, wenn er sich nur 4 Tage später mit denen trifft?
Die ist uneingeschränkt vorhanden. Ja, also ich kann Ihnen auch versichern, das war in keinster Weise in irgendeiner Form gegen Alice Weidel oder Tino Chrupalla gerichtet. Ich schätze unsere beiden Bundessprecher sehr und das tun die anderen Kollegen, die beteiligt waren, auch.
Ja, das klingt total harmonisch, ne? Ist doch alles völlig okay.
Ja, da kann man sagen, das ist natürlich schwierig, dass er das so sagt. Ich glaube, es stimmt auch einfach nicht. Das, was wir so hören, ist, das ist schon eine ganz gezielte Provokation.
Das ist eine gezielte Provokation und es geht ja wie immer bei der AfD darum, Grenzen zu verschieben. Grenzen des Sagbaren, Grenzen des Denkbaren. Und nach so einer Debatte um Lena Couture, 4 Tage später, ganz bewusst, ne, weil ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, das war ein Treffen im Thüringer Landtag, da war kein Publikum dabei und es hätte vielleicht niemand mitbekommen, hätte nicht diejenigen, die dabei waren, das ganz stolz alles bei Social Media selbst verbreitet. Ja. Das heißt, Stefan Möller hat bei uns argumentiert, dass das ja eine ganz andere Veranstaltung sei, weil sie eben nicht publikumsoffen war. Und dass man bei so einer Veranstaltung wie Lena Couture, da könnte man ja was falsch verstehen, wenn da man auf so einer Bühne sitzt und Publikumsfragen gestellt werden und so weiter. Und das sei ja bei ihm nicht der Fall gewesen. Aber es war natürlich eine absolut bewusste Entscheidung, das überhaupt öffentlich zu machen, dieses Treffen. Weil hätten die sich einfach irgendwie versteckt im Landtag getroffen, hätte es auch vielleicht keiner gemerkt.
Und deswegen, das war überhaupt nicht das Ziel, sondern das Ziel war ganz genau die Öffentlichmachung. Das Ziel war eine weitere Provokation aus Thüringen. Ich würde mal sagen, das kann man durchaus auch so ein bisschen als Muskelspielen bewerten. Ne? Wir machen das, weil wir das wollen.
Von Björn Höcke, also gegen Tino Chrupalla und Alice Weidel. Das heißt, gibt es jetzt intern da Machtverhältnisse, die bislang nicht so in den Vordergrund gerückt sind? Was sagt das aus, wenn die auch noch, also wie gesagt, erst recht in den Thüringer Landtag wird Martin Sellner eingeladen?
Naja, da mag Björn Höcke auch irgendwie involviert sein. Das kann ich aber an der Stelle wirklich überhaupt gar nicht sagen und einordnen. Björn Höcke ist natürlich der Fraktionschef der AfD im Thüringer Landtag. Und er hofiert Martin Sellner sehr. Ne? Also Björn Höcke trifft sich öfter mit ihm, bezeichnet ihn auch als großen rechten Vordenker. Er war aber bei diesem Treffen nicht dabei. Also ich weiß nicht, ob da auch eine Höcke-Berlin-Thüringen-Berlin-Linie dahinter steckt. Ja? Aber definitiv ist das so ein bisschen Rebellion von Möller und Teske gegen Weidel und Chrupalla. Also das steckt da definitiv dahinter, weil ich glaube, was man nicht ignorieren darf, ist, dass Martin Sellner in dieser rechtsextremen Szene ist deren Star. Und man schmückt sich mit ihm. Man zeigt sich gerne mit ihm. Und das tut man eben auch in Richtung Berlin, um zu zeigen, ja, aber das ist die Richtung, wo die AfD eigentlich hin sollte.
Wir wollen doch mit diesen wichtigen Menschen aus dem politischen Vorfeld reden. Wir wollen doch die Metapolitik beachten. Das erwarten doch unsere Wähler. Das sind dann so Rechtfertigungsformen. Und das klingt natürlich oberflächlich immer sehr gut. Aber wenn man genauer hinguckt, dann wird es eben sehr problematisch.
Problematisch ist ja auch gerade für die AfD, was in den USA abläuft. Und zwar schaut die AfD da mit Sorge hin, weil man dort sieht, wie brutal Abschiebepolitik werden kann, also mit tödlichen Einsätzen und Protesten. Ich sage nur ICE. Kian, erklär mal, gibt es da einen Zusammenhang, warum die Partei gerade extrem nervös wird?
Naja, du hast in den USA eine Situation, in der eine Polizeieinheit mit Sonderbefugnissen Menschen auf der Straße festnimmt und abtransportiert, Menschen mit dunkler Hautfarbe, bei denen es sich vielleicht um Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung handeln könnte. Weiß man aber natürlich vorher nicht so genau. Und in der Stadt Minneapolis ist es dabei zu Gewalttätigkeiten gekommen und noch schlimmer, du hast es gerade schon angedeutet, bei Protesten sind Menschen getötet worden von Mitgliedern dieser Sonderpolizei. Vor 3 Wochen eine Frau, die in ihrem Auto erschossen wurde. das ja auf Social Media auch sehr breit besprochen wurde. Vor kurzem ein Mann, der schon auf dem Boden lag, mehrere Polizisten um ihn herum. Er wurde dann auch erschossen mit mehreren Schüssen und das hat riesige Proteste ausgelöst. Und wir sehen hier dann die Bilder und das sieht aus wie in einem Bürgerkrieg. Wir haben da martialisch auftretende Polizisten mit Waffen, mit Granatwerfern in der Hand, rauchgeschwängerte Luft. Es sieht wirklich aus wie in einem Bürgerkrieg. Wütende Proteste und das ist sozusagen das Signal, was rausgeht. Und ich habe bei dieser Gelegenheit, bei der wir auch mit ihm über diesen Sellner-Auftritt gesprochen haben im Thüringer Landtag, haben wir auch mit Stefan Möller über diese Eisbehörde gesprochen und wie er darauf blickt. Und er klang ja durchaus zurückhaltend, würde ich mal sagen.
Na, ich schaue da mit einer gewissen Sorge drauf. Denn einerseits, das wissen Sie ja, verfolgen wir durchaus ähnliche Konzepte. Wir sagen, dass das Ausländerrecht in Deutschland nicht vollzogen wird und wieder vollziehbar gemacht werden muss. Und was natürlich auf keinen Fall passieren darf, ist das, was ich so ein bisschen momentan in den USA sehe, nämlich, dass man in seinen Maßnahmen übersteuert und dabei eben auch Gefahr läuft, die Zustimmung der Bevölkerung zu verlieren.
Ja, also das heißt, die AfD, also er hat es ja selber gesagt, ähnliche Konzepte, er spricht von ähnlichen Konzepten. Die AfD will Remigration angehen, dann liegt es doch nahe, dass sie dann auch ähnlich, wie es ICE macht in den USA, dass sie so auch vorgehen, vielleicht ohne die tödlichen Schüsse. Aber liegt da nicht irgendwo eine Verbindung?
Das ist auf jeden Fall die Befürchtung, dass diese Verbindung genauso hergestellt wird, dass die Leute in Deutschland denken, die Wähler in Deutschland denken, okay, Remigration, so sieht das also konkret aus. Man kann ja über viele Dinge abstrakt irgendwie nachdenken, aber in dem Moment, wo es dann irgendwie so konkret wird, wo man sieht, mit welcher gnadenlosen Härte diese Eispolizei vorgeht, da befürchtet die AfD vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, dass sich da manch einer dann noch Gedanken macht und sagt, aha, so sieht das dann also aus, wenn wir möglicherweise in Sachsen-Anhalt die im September zur stärksten Kraft wählen, wenn die hier durchziehen, wenn die das mit der Remigration so machen. Und da befürchtet die AfD, dass der eine oder andere da nochmal ins Grübeln kommt. Das könnte also einfach zum Boomerang werden.
Das ist für die AfD halt deswegen auch so schwierig, weil die haben sich ja jetzt über mindestens ein Jahr immer wieder ganz bewusst geschmückt mit ihren guten Kontakten zu Elon Musk zum Beispiel, mit ihren guten Anbindungen ans Weiße Haus und haben das für ihre Bubble so dargestellt, als wären die eigenen Kontakte, die man hat zu dieser Trump-Regierung, besser als die der Bundesregierung, ne, zu Trump mhm. und seinen Leuten. Und das ist der Boomerang, über den Kilian jetzt gerade gesprochen hat, der jetzt zurückkommen könnte, weil plötzlich Dinge passieren, die von einer breiten Öffentlichkeit wirklich nicht mehr mitgetragen werden.
Also kann man zusammenfassend sagen, die AfD hat weniger Angst vor Amerika als davor, dass die Leute merken, wie Deutschland mit ihr an der Macht aussehen würde?
Ich glaube, das ist treffend ausgedrückt. Donald Trump ist ein Vorbild für die AfD. Das hören wir in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder. Großes Lob für ihn. Endlich geht da mal jemand gegen den linksgrünen Zeitgeist vor, gegen all das Woke, was die AfD so ablehnt. Aber man merkt gerade, das kann auch zur Belastung werden.
Wie fasse ich diese Folge zusammen? Vielleicht hier Ordnung, dort Kontrollverlust, zwei Themen, ein Gefühl. Deutschland ist im Umbruch. So könnte man die Folge doch irgendwie zusammenfassen, oder? Also ich sage vielen, vielen Dank, Bianca Schwarz und Kilian Pfeffer, für eure Einschätzungen. Schön, dass ihr da wart.
Sehr gern.
Sehr gerne.
Und vielen Dank an euch fürs Zuhören und wie immer an dieser Stelle die Einladung auch an euch, uns Fragen zu stellen, wenn ihr welche habt. Die könnt ihr entweder per Mail loswerden an berlincode@ard.de oder schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Und wenn euch Berlin Code gefällt, dann abonniert uns gerne, vergebt Sterne oder schreibt was in die Kommentare. Wir sind für alles offen. Und natürlich haben wir auch noch an dieser Stelle ein Podcast-Tipp für euch. Es geht um Geheimdienste. Die arbeiten ja im Verborgenen, aber manchmal geraten sie ins Licht. Auch die Welt der Spione verändert sich. Wie halten Geheimdienste Schritt in Zeiten von hybriden Krieg und globalen Spannungen? Der Podcast Dark Matters taucht ein in echte Fälle, zeigt Probleme, Erfolge und Methoden. Hört rein und erfahrt, was ihr eigentlich nicht wissen solltet, mit Hintergrundwissen der Geheimdienstexperten der ARD. Dark Matters gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Die neueste Folge natürlich immer zuerst in der ARD Audiothek. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
sag mal, spinnen die eigentlich? Wie kann das sein? Wie weit entfernt ist das eigentlich von all dem, was wir in Europa kennen?
Wir machen zusammen einen neuen Podcast.
Amerika verstehen mit Volker Deppgart.
Naja, ich bin ja eigentlich so eine Biografie in der Mitte des Atlantiks.
Deutsch-Amerikaner, Amerikanist, Historiker.
Der uns erklären wird, wie die USA eigentlich ticken.
Amerika verstehen heißt letztlich auch Demokratie verstehen. Oder eine bestimmte Art von Demokratie zu verstehen, auch im Sinne von, was bei uns anders ist.
Amerika verstehen mit Volker Deppgart.
Und mit uns.
Monika Dittrich.
Und Philipp May.
Jeden Samstag eine neue Folge.
In der ARD-Audiothek.